Auswärtsspiel für Studio Blau-Gelb. Wir sind zu Gast bei Sebastian Ebel, dem langjährigen Präsidenten von Eintracht Braunschweig, und sprechen über große Triumphe, aber auch große Niederlagen und darüber, wie er heute über die Eintracht denkt. Viel Spaß. Studio Blau-Gelb Auswärtsspiel in Hannover in der TUI-Zentrale. Wir sitzen hier mit Sebastian Ebel, der Eintracht Braunschweig maßgeblich geprägt hat, wie kaum ein anderer in den letzten 20 Jahren. 20 Jahre ist es fast schon her, dass er angetreten ist bei Eintracht Braunschweig. Wir haben einiges zu besprechen, freuen uns, dass wir hier sein dürfen und fangen einfach ganz locker an. Wie verfolgen Sie aktuell Eintracht Braunschweig? Wie sehen Sie es? Sind Sie zufrieden mit der Lage?
Na ja, klar, wenn man ein blau-gelbes Herz hat, dann gucke ich mir alles an, was es zu sehen gibt. Und natürlich ist die Situation im Augenblick schwierig.
Jetzt sind Sie natürlich über die Jahre ein bisschen abgerückt, zumindest in Funktionen, aber mit dem Herz noch voll dabei, nehme ich an. Sind Sie auch häufiger im Stadion mit dabei?
Sehr selten, weil das regt mich mittlerweile zu sehr auf. Und es gibt ja diesen alten Spruch, es gibt ja immer so zwei Komplettversager, den Vorgänger und den Nachfolger. Darauf werde ich immer angesprochen. Und auf diese üblichen Fragen zu reagieren, ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, deshalb eher selten.
Ja, aber wenn Sie in Braunschweig sind, im Stadion sind, dieses ganze Eintracht-Gefühl, das lässt einen ja auch nicht los, oder?
Ja, und das ist natürlich auch wichtig für die Stadt, für die Menschen. Und da bin ich Teil davon. Und deshalb ist das schon extrem wichtig. Und deshalb ist dann so eine Situation, wie sie im Augenblick wieder ist, doch herzzerreißend.
Wie schätzen Sie die Lage ein im Abstiegskampf?
Also wenn man es rein auf dem Papier guckt, zwei Heimspiele, vier Auswärtsspiele, dann ist das wahrscheinlich eher eine schwierigere Situation. Ich glaube, ohne dass ich den Trainer wirklich beurteilen kann, dass das eine sehr gute Wahl war, auch zum letztmöglichen Zeitpunkt. Und deshalb sagt mir mein Bauchgefühl, dass das gut ausgeht.
Und wer in der Liga, wer würden Sie sagen, hat die schlechtesten Karten? Wen muss Eintracht hinter sich lassen?
Ja, vier andere, ne?
Vier wären gut, ja. Dann landet man auch mal wieder im ersten Topf des DFB-Pokals. Dann hat man mal wieder einen vielleicht einfacheren Gegner in der ersten Runde.
Ja. Also das ist, ich glaube, wichtig ist, dass diese alte Weisheit, dass man aufs nächste Spiel guckt, und dann Bochum ist jetzt ganz auch wieder sehr wichtig, irgendwo mal auswärts ein oder auch mal drei Punkte zu holen, wäre schon wichtig, weil man ja kein Spiel wirklich vorhersagen kann.
Ja, die ganze Liga ist ja verrückt und eng beieinander. Wie ist denn das hier so rund um Derby in der TUI-Zentrale? Laufen Sie dann hier auch mal mit so einem Trikot rum, um zu provozieren? Oder ist das dann, darf das nicht mal der Vorstand?
Nee, das mache ich nicht. Ich kann mich mal erinnern, Pokalspiel Hannover in Braunschweig, da haben wir 2-0 gewonnen. Da hatte ich die Vorstandskollegen, das war 2003, eingeladen. Und wir hatten gesagt, der gewinnt, lädt die anderen ein. Nachher wollte keiner mit mir mitkommen und ich war die nächsten drei Tage absolut ohne Stimme. Also das ist hier natürlich eine freundschaftlich gelebte Rivalität. Das ist in der Stadt schon anders.
Klar. Wie nehmen Sie das wahr von außen auch, wie sich auch diese ganze Fanlandschaft aufgebauscht hat in den letzten Jahren und was so rund um die Derbys passiert? Wobei es jetzt ja einigermaßen friedlich sogar
war. Also das war erstmal das Positive. Und also Rivalität ist gut, wenn es dann zu extrem wird, ist es nicht gut. Und deshalb der Versuch, durch Dialog das Ganze zu besänftigen und einzufangen, ist ganz wichtig. Denn es ist ja nur in Häkchen ein Fußballspiel. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit mit vielen anderen furchtbaren Kriegen und Problemen ist es dann ein Fußballspiel.
Ja, auf jeden Fall.
Und trotzdem ist Gewinnen schöner als
und insbesondere gegen Hannover,
ja klar. Genau.
Ist jetzt schon länger nicht passiert, kann ja vielleicht noch passieren. Womöglich nächste Saison in der zweiten Liga, wenn Eintracht drin bleibt und Hannover nicht aufsteigt. Oder glauben Sie, dass Hannover vielleicht sogar hochgeht?
Also auch da habe ich meine Zweifel. Mhm. Ich würde es Ihnen, der Mannschaft, wünschen, aber ich glaube eher nicht.
Lassen Sie uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Jetzt haben wir die aktuelle Situation einmal sportlich abgerundet. Sie sind 2007 Eintracht-Präsident geworden, korrekt? Habe ich das richtig
gemacht? 2008, ne? Oder war es 2007? 2008. 2007? Schon so lange her.
2007. Wie war das damals? Wie sind Sie da überhaupt so richtig reingekommen? Ich war damals, um mich vielleicht davor zu schützen, noch gar nicht so richtig dabei.
Ja, ich habe immer gesagt, man muss schon ziemlich verrückt sein, so ein Amt zu übernehmen. Klammer auf, das war es dann auch. Irgendwann wurde der Druck aus dem persönlichen Umfeld so groß und die Situation so schwierig für den Verein, dass ich mich habe überreden lassen. Wieder den Verstand und fürs Herz.
Kommt das häufig vor, dass man Sie so überreden kann?
Nee, eigentlich nie.
Das einzige Mal im Leben sozusagen.
Ja. Ich weiß damals, Harald Tänzer hat eine große Rolle gespielt, Hennes Jecker hat eine sehr, sehr große Rolle dabei gespielt, die tagtäglich auf mich eingeredet hatten. Wir waren auch zusammen in Israel zu einem, ich hatte damals eine Neugründung eines Unternehmens dort, hatte ich einige Leute eingeladen und die haben dann 10 Tage auf mich oder 7 Tage auf mich eingeredet und dann habe ich mich dort breitschlagen lassen. Und ich erinnere mich noch dran, sportliche Situation war schwierig, aber finanziell sah alles gut, bis dann irgendwelche Kartons mit Rechnungen auftauchten.
Was war das? Nehmen Sie uns mal mit, sofern Sie das erzählen können.
Ja gut, das ist ja dann auch kein Geheimnis gewesen. Es war dann auch hohe Verluste, auch finanzieller Natur, die vielleicht nicht ganz so erwartet worden waren. Und wo dann die Sponsoren allen voran, Herr Starke, dann wirklich geholfen haben, diese Löcher zu stopfen, sodass wir überlebt haben. Denn das war schon ziemlich nah an der Insolvenz.
Aber wann kam da dieser Realitätsschock für Sie?
Also 2-3 Monate später.
Ja, so, also.
Das war nicht, also es war sportlich Katastrophe, aber finanziell alles okay. Und das war es dann nicht so.
Und wie sind Sie rausgekommen aus der Nummer?
Ja, durch Betteln. rumlaufen, Menschen fragen. Und da war natürlich ein Neubeginn hilfreich. Da haben viele wirklich auch nennenswerte Beträge gegeben. Dann auch die Vereinbarung mit Kölmel, der auch sehr, sehr stark und sehr uneigennützig geholfen hat. Das hat dann geholfen, auf ein solides Fundament zu kommen.
Viele Fans betrachten ja Michael Kölmel auch als ja so klassischen Investor, der dann einfach nur sein Geld und sein Vermögen vermehren möchte. Aber das ist in dem Fall, wenn man mit Personen spricht, die mit der Sache auch so ein bisschen betraut sind, die sagen ja schon, das ist schon eine andere Art von jemandem, der Geld geliehen hat.
Also, dass er sicherlich damit Geld verdienen wollte, das war klar. Aber er war dann hinterher auch sehr großzügig. Und ich bin 2-, 3-mal, 4-mal mit Olli Vogt in Leipzig gewesen. Und er war offen. Und was uns damals gut getan hat, dass wir ihn nicht mit Klagen überhäuft haben, wie es andere gemacht haben, sondern er das Gefühl hatte, dass wir ihn fair und transparent behandelt haben. Und das hat zu diesen Vereinbarungen geführt, die uns dann bilanziell liquiditätsmäßig gerettet haben. Also deshalb kann ich dort wirklich nur Positives berichten.
Aber die Eintracht ist ja immer noch an ihn gebunden und auch noch über 2030 hinaus, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Also da bin ich jetzt im Augenblick, habe ich diese Vertragsthemen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, wir haben ja damals bestimmten Vereinbarungen getroffen über, ich dachte, 10 Jahre an bestimmten Einnahmen, DFB-Pokal, 2. Runde, was ja alles immer leider nie geklappt hat, als Ersatz, also einen Besserungsschein gemacht. Reinhard Zech wäre da der richtigere Ansprechpartner. Ich hätte jetzt gesagt, das ist alles ausgelaufen, aber vielleicht irre ich mich da auch.
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen was auf der Uhr ist. Und das ist auch zuletzt
nochmal.
Aber
das kann aber nicht mehr viel sein, glaube ich.
Okay, aber damals waren das ja wirklich stabile Summen. Und auch vorher unter Gerhard Klogowski waren es ja auch Summen, die auf einem anderen Niveau waren als dann jetzt wahrscheinlich.
Ja. Also wenn, dann wäre das jetzt wenig. Ich hätte gedacht, wäre zu Ende, aber da kann man ja gut fragen. Ich habe ihn, wie gesagt, als verlässlich, als sehr hilfsbereit empfunden. Das war bei ihm so. Er hatte das Gefühl, wir gehen mit ihm gut um, transparent um. Und ich kann damals nur sagen, ohne ihn wäre das nicht positiv ausgegangen.
Ja, Mönchengladbach, glaube ich, hatte geklagt gegen ihn. Kann das sein?
Karlsruhe, glaube ich, auch.
KSC. Da waren ja mehrere Traditionsclubs, die da so ein ähnliches Modell
gefahren. Ja, das waren ja ziemlich dahergeholte Vorwürfe. Es hat ja keiner uns oder die Vereine gezwungen, was zu unterschreiben. Und er hat ja auch viele Millionen bezahlt. Also so gesehen darf man das dann auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, deshalb war es mir immer wichtig, zu sagen, das war für die Eintracht im Nachhinein ein besserer Deal als für ihn.
Ja, der beste Deal wahrscheinlich, den Sie damals dann zu Beginn gleich aus sportlicher Sicht gemacht haben, Deal in Häkchen, war natürlich Thorsten Lieberknecht dann also richtig zu installieren, oder?
Ja, auch das war, ich sag mal, es gehört ja immer so ein bisschen Mut, Selbstbewusstsein und auch Zufall oder Vorhersehung dazu. Ich weiß noch, dass in einem der ersten Spiele saß Thorsten neben mir im Stadion und er mir erklärte, was nicht gut lief. Und nach diesem Spiel kam dann Benno Möhlmann zu mir, also er kam und sagte, er hat das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht und dass eine Veränderung notwendig sei, was auch von ihm wieder sehr honorig war, auch in Verhalten, was man von Trainern nicht so hat. Und dann habe ich mich mit Thorsten getroffen und gesagt, du hast gesagt, was man anders machen soll, nun mach mal. Und das hat dann auch ja mit viel Glück dann auch gut funktioniert.
Wie haben Sie denn dieses Saisonfinale damals erlebt? Es ging ja wieder um die Existenz der Eintracht, um die Qualifikation zur eingleisigen dritten Liga.
Naja, das war, also erstmal war es eine wahnsinnig arbeitsreiche Zeit, weil das war das Sportliche, es war der Dialog mit den Fans, es war das Finanzielle, es war jetzt nicht nur, und es gab ja außer Olli Vogt wenig Struktur, weil die vorher verantwortlich waren, waren weg. Und vielleicht auch nicht mit viel Fortune, was sie hinterlassen hatten, weg. Und deshalb war, ich sag mal, ging es eigentlich nur darum, irgendwie zu retten, was zu retten war. Es ging nicht so sehr um persönliche Verantwortung, weil die waren noch nicht da. Und an dieses Spiel erinnere ich mich natürlich, als wenn es gestern gewesen wäre. Wenn man sich das heute nochmal so anschaut, es gab sicherlich Themen, wo wir Pech gehabt haben, aber in dem Fall kam nun alles Positive zusammen und dass dann Essen verlor gegen Lübeck, dass wir dann dank Domi Kubela und anderer das noch drehen konnten, das Spiel oder gewinnen konnten, das war schon einmalig.
Und hatten Sie das Gefühl, da entsteht schon was?
Ja, das war mit dem Beginn von Thorsten.
Direkt so schnell, ja?
Das war innerhalb von Stunden spürbar, weil er sehr, also er kannte die Spieler, er kannte das Umfeld, er hatte auch, glaube ich, die Chance von außen zu gucken, zu analysieren, auch ohne Druck in dem Fall, so dass er sehr schnell einen Plan hatte und dazu gehört, das habe ich auch gelernt. Natürlich ist individuelle Klasse wichtig, aber letztendlich ist das Team entscheidend. Wenn das Team stimmt, dann hast du eine ganz andere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und deshalb bin ich auch für die aktuelle Situation optimistisch, weil trotz, ich sag mal, fehlender Torjägerqualitäten, dass das Team von außen betrachtet einen guten Eindruck mittlerweile wieder macht. Und das war damals auch so, das hat er innerhalb von Stunden gedreht.
Gab es denn damals auch die Überlegung, einen anderen Feuerwehrmann für diese drei Spiele zu holen oder Thorsten oder nix?
Na, ich glaube, auch die Zeit hatten wir gar nicht mehr. Es gab sicherlich eine Liste, Olli Vogt hatte garantiert eine Liste oder er hatte eine mit mehreren Namen. Aber in so einer Situation, einen von außen zu holen, den du nicht kennst, der den Verein nicht kennt, der im Grunde bei null anfängt, war eine schwierige, wäre wahrscheinlich auch eine falsche Entscheidung gewesen. Und jemanden zu haben, den ich kannte, wo ich das Gefühl hatte oder die Überzeugung hatte, der ist auch intellektuell in der Lage, was zu verändern. Aber mit einer hohen Emotionalität. Deshalb war das, selbst wenn es Namen gegeben hätte, die es gab, keine wirkliche Überlegung.
Es hat dann ja auch gut geklappt. Was war in den Folgejahren maßgeblich für diesen wirklich tollen Aufschwung der Eintracht, der ja dann bis in die Bundesliga führte?
Ja, es ist ja so, wenn das so ein Lauf entsteht, dann gibt es so selbstverstärkende Effekte. Ein tolles Trainerteam, die Leute in der Geschäftsstelle dahinter, die Sponsoren, da war viel Aufbruch da. Die wirtschaftlichen Probleme, wir waren ja damals sogar, dass wir cash-positiv waren, waren weg. Du konntest dich auf das Sportliche fokussieren. Und dann natürlich Einzelspieler, so ein Domi Kumbela, der irgendwie zwei Köpfe kleiner war, aber einen Kopf höher als der Abwehrspieler Sprang oder Dennis Krupke oder. Da war auch hohe individuelle Klasse für diese Liga vorhanden.
Welcher war der schönste sportliche Moment, an den Sie sich erinnern?
Ich glaube, das war in München gegen Unterhaching, wo dann es gibt so drei. Das war einmal natürlich die Qualifikation für die dritte Liga. Das war aber irgendwie so ein Film, der ablief. Unterhaching war dann irgendwie das Gefühl, wir haben was geschafft. Das war jetzt nicht Glück oder Zufall oder von außen. Und das war auch von der Stimmung dann in der Kabine. Wie hieß dieses Lied? Schatzi schenkt mir ein Foto. Die Spieler, die völlig ausgerastet im positiven Sinne ist, die feiern mit den Fans. Wir sind dann in noch einen Biergarten hinterher gegangen. Aus meiner Erinnerung war es ein warmer Tag, sonnig. Das war so eine Befreiung.
Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger Leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt hatten Sie zwei aufgezählt, ein dritter ist dann bestimmt auch Ingolstadt.
Ja, Ingolstadt sicherlich auch, weil das von dem, was da geleistet wurde, toll war. Und ich weiß noch, ich glaube, dass das einzige Mal, wir haben selber bezahlt, wo wir, weil ich hatte kam dienstlich irgendwie ganz spät vom Flughafen, da hatten wir uns so eine kleine Maschine gestartet, nicht zulasten des Vereins, und sind dorthin geflogen, kamen, ich weiß gar nicht, ob wir pünktlich waren, und einige sagten dann so 10 Minuten vorher, wir müssen noch irgendwo hin, das wird hier nichts mehr. Und ich weiß, Olli Vogt und ich, wir sind da geblieben. Wir haben die noch angerufen, als sie auf dem Flughafen waren, sagt, es ist doch noch passiert. Und das war natürlich toll. Ich hatte meine Tochter mit dabei und wir haben dann gefeiert und haben dann in Nürnberg irgendwie dann übernachtet. Gab keine Hotelzimmer. Ich habe dann mit meiner Tochter in einem gleichen Zimmer, die damals 15 oder so war, übernachtet. An der Rezeption haben wir gedacht, das ist ein Kinderschänder. Ich habe gesagt, nein, das ist meine Tochter. Wir sind dann in die Disco gegangen, da durfte sie eigentlich auch nicht rein, und haben dann gefeiert, sind dann bei strömendem Regen morgens nach Braunschweig gefahren. Ich weiß, an den Raststätten waren dann, ich hoffe mal, es war einer, der nicht betrunken war an Braunschweig-Fans und gefahren ist. Und dann kamen wir an und es war saukalt, es hat geregnet und dann im Stadion, das war schon toll. Und dann diese Identifikation der Spieler, Thorsten, das ganze Umfeld, das war wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft.
Glauben Sie, so etwas kann nochmal passieren? Oder ist so etwas wirklich einmalig in dem Sinne?
Naja, es ist für einen Verein wahrscheinlich einmalig. Und es passiert nicht so häufig, aber wir sehen es ja immer wieder, dass sowas möglich ist. Und zwar ganz, ganz oben in der Top-Liga. Ich meine, das, was in München aktuell passiert bei den Bayern, ist ja auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Na klar, haben sie so einen Kane und gestern Neuer, der wirklich den Unterschied machen. Aber es ist der Lauf, der trägt. Und das gibt es immer wieder auch. Wir haben es bei Paderborn mal erlebt. Wir haben es bei Heidenheim erlebt. Solche Dinge gibt es. Die große Schwierigkeit ist, und darin sind wir ja im Grunde auch ein bisschen oder gescheitert ist, dann eine Struktur zu schaffen, dass wenn diese Euphorie mal abbricht, aus welchen Faktoren auch immer, das dann aufrecht zu erhalten. Das ist dann immer vielleicht noch die andere große Herausforderung.
Was hätte denn die Eintracht in den Jahren anders machen können?
Na gut, ich sag mal, bei dem Abstieg aus der Bundesliga, uns fehlten einfach die Mittel. Also wenn die Aussage kam, wir hätten nochmal den oder jenen holen sollen, natürlich hätten wir das machen sollen, aber da ging es ja nicht mehr um 100.000 oder 300.000, da ging es ja um mehrere Millionen, da fehlten uns die Mittel. Und dass dann hinterher so die Luft ausging, was ja auch kein Phänomen oftmals ist, da sage ich mal, das war schwierig zu verhindern, ne? Dann, ich sag mal, der Nichtaufstieg in Wolfsburg, vorher halt in Bielefeld, dieser furchtbare Erlebnis, was auch nicht wirklich erklärbar war. Und dann, ich sag mal, wir sind ja nicht besonders gut in Wolfsburg oder dann auch in Braunschweig von Offiziellen. Und ich sag mal, der Schiedsrichter hätte auch anders pfeifen können. Das war dann ein Knackpunkt, wo dann ganz viel Energie rausging. Und dort vielleicht den Mut zu haben, gegen das Wollen der Fans einen größeren Umbruch zu machen, wäre im Nachhinein, Frage, wäre es ein anderes Ergebnis dabei rausgekommen, richtig gewesen. Und das war dann so nach 10 Jahren das, was mein Bauchgefühl war, gegen viele durchzusetzen, habe ich mich nicht getraut, was nicht so meine Kerneigenschaft ist. Normalerweise traue ich mich. Aber das war im Nachhinein ein Fehler.
In der Mannschaft oder auch am Trainer?
Na, ich glaube, das war beides. Ich glaube, das war auf der einen Seite die Mannschaft. Da war nicht der eine oder andere voll committed, sondern hat dann gedacht, wie kann ich diesen Weg, der sehr erfolgreich war, jetzt für mich persönlich ummünzen. Da gab es schon Indikationen, wo eine große Konsequenz auch von verdienten Spielern sinnvoll gewesen wäre, sie zu verabschieden. Und ich glaube, auf der Trainerseite nach so vielen Jahren, 10 Jahren solcher erfolgreichen Arbeit, kann es dann auch Ermüdungserscheinungen geben und da vielleicht auch zwischendrin eine andere Entscheidung zu treffen. Wäre auch wahrscheinlich richtig gewesen.
Es hieß ja mal, Sie hätten auch Thorsten Lieberknecht sehr unterstützt und auch gegen viele andere Kritiker verteidigt und gehalten, so auf zwischenmenschlicher Ebene sicherlich total nachvollziehbar, aber Sie sagen selber, aus sportlicher Sicht wäre es vielleicht ja,
die bessere Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Genau, klar, vielleicht hätte man, wenn es auch anders, ich sag mal, ich erinnere mich an dieses furchtbare Spiel in Kiel, ausgegangen wäre, hätte jeder gesagt, wieso hast du das gemacht? Mein Bauchgefühl war ein anderes, aber es gab schon, also die heute sagen, wieso gab es keine Veränderung, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, weil das ganze Umfeld hat gesagt, wenn ich sagte, und Olli Vogt war da auch jemand, der eine ähnliche Meinung zu ich, wir waren die beiden, die gesagt haben, lass uns was verändern, aber das Umfeld war massiv dagegen. Auch im Fanumfeld, im Sponsorenumfeld. Also die dann vielleicht hinterher gesagt haben, hätte man machen müssen, haben sich überhaupt nicht artikuliert.
Wie groß war denn oder ist denn die Macht von Umfeld bei Eintracht?
Naja, ich glaube, ich habe mal gesagt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich morgens nach Hannover gefahren bin und abends wiedergekommen bin. Weil ich weiß, wenn ich samstags in die Stadt ging, wir hatten gewonnen, dann warst du der Größte. Hatten wir verloren, warst du der größte Depp. Also sich frei zu machen von diesem Druck, täglichen Druck, ist ganz, ganz entscheidend. Und nicht wirklich zu überlegen, was kommt wie an, sondern die Dinge so umzusetzen. Das habe ich in der Regel gemacht. Natürlich das auch zu kommunizieren, aber dann gibt es natürlich Situationen, wo du verschiedene Blöcke hast, ne? Und natürlich habe ich auch nicht damit gerechnet, dass dann zum Schluss so stark dann auch Negativlauf kam. Aber der Druck war schon groß und ich habe das Risiko auch nicht so groß eingeschätzt, dass das völlig schief gehen könnte. Thorsten auch nicht. Und dann war vielleicht die kritische Distanz ein wenig weg. Und dann haben alle auf einen eingeredet. Wir können das nicht ändern, wir sollten das nicht ändern, das wird schon klappen. Und deshalb sage ich mal, wenn ich im Nachhinein überlege, gab es wahrscheinlich vom Team und mir viele richtige Entscheidungen. Das war eine, die hätte ich auch anders treffen können.
Wie sind Sie mit Thorsten Lieberknecht verblieben? Sind Sie heute noch in Kontakt?
Ja. Ja, und wir schätzen uns sehr. Und ich glaube, das war auch damals die Diskussion, die wir auch ganz offen geführt haben. Die war bei uns am Küchentisch. Mhm. Da ging es auch wirklich darum, hast du noch die Kraft und die Mannschaft die Kraft, das zu erreichen? Und da war er sehr überzeugt. Und dann dagegen argumentieren, wenn du mit jemandem über solche lange Wegstrecke gegangen bist, ist dann auch schwierig. Deshalb sage ich, habe ich mein Bauchgefühl oder das dann auch wirklich gerne zurückgestellt. Und ich schätze ihn in menschlich sehr, fachlich sehr. Ich glaube, das war vom Umfeld auch. Ich hätte ihn gerne wieder in Braunschweig zum Anfang der letzten Saison oder erlebt. Das wäre auch machbar gewesen. Sollte da nicht sein, weil ich glaube, du brauchst so eine Figur, um so etwas nochmal zu machen, weil nur emotional und pushy und ohne intensivste Kenntnisse und akribische Arbeit bist du auch nicht mehr erfolgreich. Und das hat er beides verkörpert. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist er auch jemand, der ein intaktes Umfeld schätzt und braucht.
Andererseits könnte er sich dadurch natürlich auch, das ist ja auch immer Teil der Diskussion, dieses Legendenbild, das er ja hat, auch wieder so ein Stück weit einreißen, wenn er es dann nochmal versuchen würde. Oder er verdoppelt es.
Oder es verdoppelt es. Aber ja, das ist ja immer. Ich bin auch das zweite Mal bei der TUI.
Ist jetzt nicht so schlecht gelaufen.
Und ist nicht so schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ja. Ja, ich glaube, und deshalb bin ich auch, ohne dass ich mit ihm jemals gesprochen habe, aber ich habe sehr gute Kontakte nach Österreich, auch in seinem Umfeld. Alles, was ich dort höre, ist sehr, sehr positiv. Ich habe immer gesagt, jemand, der noch nicht Cheftrainer war, ist aber ein hohes Risiko in so einer Endsituation. Aber das, was ich höre, ist so positiv, dass ich, wie gesagt, mein ohne, ich sag mal, jetzt Wissen vor Ort zu haben, doch eher positiv. Mhm. Oder nicht eher, sondern positiv.
Wie finden Sie es denn, dass mit Benjamin Kessel, mit Marc Fitzner, Jasmin Fejsic, Dennis Krupke und Co. so viele ehemalige Spieler ja auch von Ihnen jetzt diesen Verein leiten?
Also erstmal ist es ganz gefährlich, was zu sagen, wenn man nicht Teil des Teams ist. Das habe ich ja selber erlebt, dass viel Politik, viel Fehleinschätzung von außen reingetragen wurde. Deshalb fällt es mir schwer, mich dazu zu äußern. Und ich glaube, von außen jetzt den jetzigen Trainer geholt zu haben, ist gut und richtig. Und ich glaube, das ist oder das kann ein guter Weg sein, dass Veränderung dazugehört und vielleicht die eine oder andere Veränderung, wenn man es jetzt schafft, auch sinnvoll wäre, kann ich mir vorstellen. Wenn man es nicht schafft, wird sicherlich ein größerer Umbruch stattfinden müssen.
Wir haben vorhin über die sportliche Situation der Aktualität gesprochen. Wie sehen Sie die Eintracht denn generell aufgestellt, gerade was Ihre Nachfolgerin habe ich vielleicht einen noch vergessen, angeht. Wie sehen Sie das Präsidium aufgestellt?
Na, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu unterscheiden zwischen Präsidium und Aufsichtsrat. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wird in Fankreisen auch oftmals ein bisschen unterschätzt, dass das wirklich nicht nur legal, aber auch im Doing unterschiedliche Verantwortlichkeiten sind. Ich hatte damals das Glück, ein Präsidium zu haben, wo unterschiedliche Kompetenzen waren. So jemand wie den Wolfgang Kraker als Mutter oder Vater des Vereins, ein ganz fantastischer Mensch, außer bei Spielen, wo er so ausrastete, dass man sich manchmal für schämen durfte. Aber ansonsten war das wirklich eine Seele von Mensch Rainer Ottinger, der gerade damals hatten wir ja viel Baumaßnahmen und wie kriegt man das finanziert und Rainer Zech, das war schon gut. Ich habe aus dienstlichen Dingen viel Kontakt zu Jens-Uwe Freitag, den ich sehr, sehr schätze. Wenn ich dann das im Aufsichtsrat sehe, vielleicht diese Qualität nicht bei jedem so vorhanden ist. Deshalb sage ich, da wäre vielleicht nochmal eine Veränderung sinnvoll, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, das steht absolut nicht mir zu, mich dazu wirklich dezidiert zu äußern. Ich kann nur sagen, den jetzt Uwe Freitag schätze ich sehr, weil er in der ruhigen Art auch Dinge dann durchsetzt, wo andere sagen würden, das kannst du nicht machen, das sollst du nicht machen. Und ich sag mal, diese Trainerveränderung jetzt, die ja maßgeblich von ihm eigentlich auch schon früher gewollt war, durchzusetzen, da gehörte ja auch Mut dazu, weil es gab nicht viele, die das so wollten.
Jetzt haben wir am Ende des Jahres Präsidiumswahlen. Es geht nochmal von vorne los und für Eintracht stehen ja extremst wichtige Jahre an. Also das Stadion, das haben zuletzt Sie maßgeblich mit umgebaut, mit zukunftsträchtiger gemacht. Da ist vieles auf der Strecke geblieben in den letzten Jahren. Der Mietvertrag, Pachtvertrag läuft dann irgendwann aus und die Diskussion steht, ja, braucht Eintracht ein neues Stadion, muss das alte umgebaut werden? Wie stehen Sie denn von außen zu dieser Diskussion Stadion?
Na, erstmal ist jetzt die entscheidende Frage, zweite oder dritte Liga. Wenn es die dritte Liga ist, dann wird ein völliger Neuaufbau und Neuanfang notwendig sein, weil dann kannst du mit den Strukturen und auch mit der Mannschaft wenig, also mit einigen Jahren, aber in der Gänze nicht reüssieren. Das wird ein ganz brutaler Neuanfang. Ich glaube allerdings auch, wenn du die zweite Liga hältst, dass du auch sehr, sehr viel verändern wirst müssen, um sportlich, das ist ja kein guter Dauerzustand, bis zum letzten Spieltag nicht zu wissen, ob du es schaffst oder ob du es nicht schaffst und mit wem du es dann in der nächsten Saison angehen willst. Ich glaube, da wird auch der Mut gefragt sein, sehr, sehr viel zu verändern, sodass sich die Frage Stadion eigentlich im Augenblick nicht stellt. Und wenn du dann noch weißt, dass die Stadt im Grunde wirtschaftlich mehr als in einer schwierigen Situation ist und nicht wirklich gut geführt ist. Wenn man das Klinikdesaster anschaut, wenn man andere Themen sich anschaut, dann ist das und es wird ja immer gesagt, die Kommunenausstattung ist das Problem. Da ist ganz, ganz viel hausgemacht. Wenn ich da an Dr. Hoffmann, gerade 80 Jahre, denke, wir hatten kein gutes Verhältnis, aber ich habe ihn fachlich extrem geschätzt.
Das ist ja das Entscheidende.
Ich glaube, das brauchst du als Gegenüber in der Stadt, um so ein Thema anzugehen. Und du kannst so etwas auch nur machen, wenn es eine Euphoriewelle gibt, wenn du auf einmal mal wieder unter den ersten fünf bist. Und das darf man sich, muss man sich erarbeiten.
Also muss das auch eine Art Vision sein von Eintracht aus Ihrer Sicht, dass man in 5 Jahren endlich wieder Top 30, Top 35 in Deutschland ist?
Na, ich glaube, wir sind zum, wie heißt es so schön,
Top 35 macht ja keinen Sinn.
Zum 36 oder irgendwie sowas. Oder besser gesagt 30. Ich glaube, wir haben zu viel Tradition. Zu viel Tradition und zu viel Möglichkeiten, um mit einem anderen Ziel sich zu anzufreunden. Wenn du, ich sag mal, so ein Verl bist oder ein Elversberg, da hast du vielleicht die Vision, einmal ganz oben zu spielen oder was Heidenheim geschafft hat. Wahnsinn. Aber haben die wirklich so die kritische Masse, um dauerhaft da oben zu sein? Das hat eigentlich die Eintracht. Deshalb kann das eigentlich nur das Ziel sein, aber in kleinen Schritten. Weil wenn du von dem Ziel redest, machst du unten alles kaputt. Und deshalb ist das eigentlich der einzige Weg, alles zu unternehmen, Stufe für Stufe dahin zu kommen. Und da hast du natürlich ganz schwierige Fragen zu klären. Ich war immer ein ganz, ganz großer Befürworter dieser 50+1 Regelung. Ich sage aber auch, wenn du dahin willst, dann brauchst du auch mal, dann wird es noch schwieriger sein mit 100% Vereinszugehörigkeit. Brauchst du nicht vielleicht doch noch mal einen Sponsor, der 10-20% übernimmt, damit du bestimmte Schritte gehen kannst. Und das, diesen Mut zu haben, diese Diskussion zu führen, vielleicht auch angefeindet zu werden, das ist wichtig. Aber das Ziel sollte immer sein, dazu zu gehören, zu den Top 30, das, da führt ja auch viele andere Themen. Wir haben ja im Verein auch, ob das Hockey ist, ob das, wir hatten ja damals auch die Vision mit Basketball, solche Themen mit aufzugreifen. Wie kriege ich eigentlich eine Sporthalle? Das ist ja auch an dieser schwierigen Diskussion mit der Stadt gescheitert, obwohl wir Finanzierung gehabt hätten. Wir haben kein Grundstück bekommen. Ich glaube da auch der Stadionvertrag ist ja nicht besonders gut jetzt. Mit ganz anderem, ich weiß noch, ich habe mich mit Hoffmann gestritten, ohne Ende. Ich habe gesagt, wenn du da rausgehen willst und sagst, wir kriegen das Stadion nicht mehr, hast du ein Problem. Und ich weiß, dass er war ja nicht der Ruhigste. Ich weiß noch, wir haben dann mal gesagt, wir sind kein Regiebetrieb der Stadt Braunschweig. Aber dann war er auch wieder so, musstest dich mit ihm streiten. Und irgendwann gab es eine gute Lösung. Die hat er dann aber auch brutal hart durchgesetzt. Ne? Und das ist das, was der Verein an Selbstbewusstsein braucht, um das auch durchzusetzen.
Das heißt, die heutige Eintracht müsste sich vielleicht mehr streiten?
Definitiv. Im positiven Sinne. Jetzt nicht im Sinne, um Krawall zu machen. Klar. Kannst auch sagen, agiler oder stärker diskutieren, Punkte machen. Streiten hat so eine negative Konnotation, sehe ich eigentlich nicht, aber in diese Richtung. Das ist ganz wichtig. Ich sag mal, wenn du mit Uli Hoeneß sprichst, der ist ja nicht jedermanns Liebling. Und ich glaube, jeder wird sagen, das hat er schon bis heute im Hintergrund jetzt auch gut gemacht. Also ich glaube, du brauchst so eine Streitkultur, wo du auch durchsetzt, wo du für Überzeugung stehst.
Und da glauben Sie, da ist Eintracht aktuell noch zumindest verbesserungswürdig. Das kann man ja eigentlich immer auch sagen.
Ja, ich sag mal, wer fehlt das Detail wissen, aber ich glaube, da gibt es noch gute Potenziale. Aber im Augenblick sollte alles dem Thema Klassenerhalt untergeordnet sein. Und das sind auch Themen, da musst du auch erstmal wieder beweisen, dass du aus diesem täglichen Überlebenskampf rauskommst. Und da sind 2, 3 Spieler, also nicht Spieler auf dem Feld, sondern im Gesamtkontext ganz, ganz wichtig. Und deshalb glaube ich, da nochmal zu gucken, wer kann das sein, ist wichtig. Und vor dem Hintergrund spielen natürlich auch Identifikationsfiguren eine große Rolle. Nur auch da gilt, irgendwann darf dann auch der Erfolg kommen.
Wollen Sie eigentlich irgendwann nochmal eine Funktion bei Eintracht übernehmen?
Also ich sage mal, der liebe Gott möge das für mich persönlich vermeiden, dass wir irgendwann in eine solche Situation kommen, dass man einen alten weißen Mann für sowas bräuchte.
Aber also, gut, so hat es ja angefangen. Am Anfang haben Sie sich ja auch gewehrt.
Da war ich 20 Jahre jünger und jeder hat ja auch eine Last mit dazu. Damals war ich so der Hoffnungsträger, es gab wenig Negatives über mich zu berichten. Heute kannst du sagen, das oder jenes hat nicht gut funktioniert. Also ich würde mir, wobei ich weiß, wie schwierig das ist, hoffen, dass es Menschen gibt, die ohne Last und ohne Ego, das ist ja auch immer so ein großes Thema, auf wie viele Geburtstagsfeiern bin ich gewesen, auf vielleicht 5, weil da geht es ja oftmals dann auch um Ego, um Selbstdarstellung, dass du jemanden findest, der gut ist, der unabhängig ist, ganz, ganz entscheidend und der für gute Überzeugung steht und sie dann auch umsetzen kann.
Im Rückblick war es denn richtig, sich damals überreden zu lassen?
Na, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ne? Ich habe immer gesagt, wer sich da nach dem Aue-Spiel vor 25.000 Leute auspfeifen lässt, weil er akustisch überhaupt nichts versteht, noch nicht mal die Frage von Benny versteht, obwohl er neben mir stand, das stählt schon. Ne? Und das ist für mich, für diesen Job hier, den ich habe, hat mir das unheimlich gut im Nachhinein gut getan, nicht in der Situation.
Gab es denn auch Momente in all den Jahren, auf die Sie gern verzichtet hätten?
Ja, das, was in Kiel passiert ist, war natürlich ganz furchtbar. Ne? Hatte ich nicht so erwartet. Auch diese Schadenfreude in Kiel war furchtbar. Also da war ganz, das war schon das schrecklichste Erlebnis, was ich hatte.
Eintracht könnte dafür in dieser Saison ja Rache nehmen an Kiel.
Ja, Rache ist auch ein schlechter Ratgeber. Auch das ist so die Gnade der frühen Geburt oder Altersmilde. Davon halte ich wenig, dass ich mir eine besondere Motivation gegen Kiel, auch wenn es um nichts mehr ginge, mir wünschen würde. Das ist auch so, weil wie damals mit uns umgegangen worden ist, so diese Häme und so weiter, das hat schon mich sehr getroffen. Und das ist auch etwas, was ich finde, du erkennst den Charakter der Menschen in der Niederlage, aber insbesondere auch im Erfolgsfalle.
Hoffen wir auf mehr Erfolg bei Eintracht Braunschweig. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Hat Spaß gemacht, hier mal vorbeizukommen.
Gerne.
Vielleicht sehen wir uns mal wieder im Stadion.
Gerne.
Oder sonst irgendwo im Urlaub vielleicht mit der TUI.
Ja, kann ich nur.
Können Sie nur empfehlen.
Kann ich nur empfehlen.
Hab mir gedacht. Schön. Schauen wir uns an. Vielen lieben Dank nochmal. Alles Gute Gerne. Für die Zukunft.
Dankeschön.
Gerne. Schön, dass wir hier sein durften.
Gerne.
Danke. So, zwei Dinge hinten raus noch. A, schreibt uns doch gerne mal rein, wen ihr euch in der Kategorie Studio Blog App auswärts noch vorstellen könntet. Und B, auch ganz wichtig, abonniert bitte unseren Kanal. Mehr als die Hälfte der Leute, die zuschaut, die eh immer zuschaut, hat noch nicht abonniert. Da könnt ihr auch einfach mal draufklicken, dann kriegt ihr eine kleine Benachrichtigung, wenn wir was Neues haben. Passiert automatisch und fertig aus. Tut euch nicht weh, tut uns aber gut. Dankeschön dafür.